Wir freuen uns sehr nach einem so schönen Sonnentag, dass wir jetzt noch einmal zusammen sein können und dürfen in seiner Gegenwart unter seinem geschriebenen Wort. Drei wichtige Wörter. Wir sind zum dritten Mal bei dieser Themenreihe beieinander. Und ich weiß, dass solche Wortdienste nicht ganz einfach sind und vieles von dem Hörer abverlangen, weil das kein spezielles Thema ist. Wir finden keinen roten Faden. Jede Aussage von dem danach, denn das handelt sich ja um diese Themenreihe, zuerst, dann und das danach, steht unabhängig voneinander. Und es braucht einige Energie und Konzentration und auch Liebe zum Wort. Wenn man nicht abkippen oder vorbeihören will. Da schenke uns der Herr das, was wir benötigen. Sollten wir abkippen, ist nicht schlimm, das Unterbewusstsein nimmt alles auf. Und wenn wir es wieder zum Bewusstsein rufen wollen, dann gehen wir einfach der Angebote nach und hören es zu Hause auf Scheibe nochmal an. Das erste Wort, womit wir uns ja beschäftigt haben, war das zuerst. Es gibt Dinge, die zuerst geschehen. Der Adam wurde zuerst gemacht, danach die Eva. Das zweite war das Alsdann und heute wollen wir uns mit dem Danach beschäftigen. Der Begriff danach hängt mit einer unbestimmten Zeitfolge zusammen. Ob es sich hier um Sekunden, Stunden oder Minuten, um Tage, Monate oder Jahre handelt, muss der Text beantworten. Und ein Teil von diesen Aussagen wird unbeantwortet bleiben, weil wir vieles nicht wissen können. Aber eines sollten wir uns einprägen, wenigstens, dass uns das speziell von dieser Themenreihe wichtig wird. Dass die Heilsgeschichte oder besser die Rettungsaktionen Gottes in einer Reihenfolge ablaufen und nicht alles gleichzeitig auf einmal läuft. Das ist ein so wichtiger Gedanke, wenn wir überhaupt das geschriebene Wort verstehen wollen. Natürlich reden wir von Heilsgeschichte. Dieser Begriff steht nicht in unserer Bibel. Aber wir verwenden ihn hundertfach und wir müssen ihn dann auch erklären können, wenn wir das Wort in den Mund nehmen. Ist sehr wichtig. Heilsgeschichte, ich sage es immer wieder, ist zusammengesetzt von Geschichte. Und was ist Geschichte? Was ist Geschichte? Ist der Ablauf von Ereignissen inmitten der Zeit. Das ist Geschichte. Und da hinein greift Gott mit Heil- und Rettungsaktionen. Und das nennen wir Heilsgeschichte. Die Heilsgeschichte läuft nicht parallel mit der Weltgeschichte und der Unheilsgeschichte. Sehr wichtig zu wissen. Heilsgeschichte sind immer spezielle Aktionen, die Gott setzt. Und zwar Rettung. Und die Heilsgeschichte läuft nicht immer, nicht chronologisch, nicht, ich sag nochmal, nicht parallel zur Weltgeschichte. Denn Gott hat manche Jahrhunderte überhaupt nichts gemacht. Da ist überhaupt nichts zu finden. Ich nenne nur einmal Malachi, hat 400 Jahre vor der Geburt Christi gelebt. Wo lesen wir denn was von den 400 Jahren? Wo war denn Gott da? Hat er da Heilsgeschichte gemacht? Geschichte ist gelaufen, aber keine Heilsgeschichte, keine Rettungsgeschichte. Und deshalb ist das sehr wichtig, wenn Gott Heils- und Rettungsgeschichte laufen lässt, dann sind das immer auch zeitlich begrenzte Rettungsaktionen. Heute ist ein Kairos, ein bestimmter Zeitrahmen, wo Menschen gerettet werden aus dem Tod in das Leben und werden hineingefügt als Glieder an den Leib des Christus. Das ist Heilsgeschichte, aber die läuft nur inmitten der Gemeinde ab und nicht draußen. Was läuft draußen ab? Die Unheilsgeschichte. Und deshalb wollen wir den Mund nicht so weit aufmachen und immer von Heilsgeschichte reden. Dann müssen wir auch klar sagen, was die Schrift und was wir darunter verstehen. Die Geschichte hatten wir schon mit den Zwillingen, dem Esau und dem Jakob. Wird ja in der Bibel sehr ausführlich beschrieben. Schon vor ihrer Geburt hat ja Gott die Reihenfolge wegen der Segensverheißung festgelegt, weil der Vorsatz Gottes immer nicht alles mit allen, sondern wie geschieht der Vorsatz? Nach Auswahl. Nach Auswahl. Das heißt, dass Gott nicht das Ganze heute und jetzt im Blickfeld hat. Nur eine ganz bestimmte Schar. Wenn das doch die Heiligen und Frommen und Verkündiger doch einmal akzeptieren können. Man wird auch nicht so sehr enttäuscht, wenn eigentlich alle Bemühungen nicht fruchten und ein Ergebnis zeigen, weil Gott das gar nicht im Sinn hat. Wir haben ein ganzes Jahr zur Evangelisation und zur Mission, aber auf den Hintergrund, dass Gott in diesem das wirkt, was ihm wohlgefällt. Und was ist das? Der wohlgefällige Wille Gottes für heute und jetzt ist immer wichtig. Der braucht nicht gültig zu sein für alle Zeiten. Aber heute und jetzt ist gültig, das Geheimnis des Christus seiner Gemeinde kundzutun. Das ist für jetzt das wohlgefällige und vollkommene Werk. Ja, also, Gott legt die Reihenfolge fest, weil Gott einen Vorsatz hat. Und der geht nach der Auswahl, den Kleinen vor den Großen zu stellen. Dabei spielen Gut und Böse, auch gute Werke und Leistungen, keinerlei Rolle. Und haben keinerlei Bedeutung. Bei der Geburt lesen wir ja in 1. Mose 25 und danach. Also als der Jakob geboren wurde, danach kam erst der Esau kam zuerst und danach kam der Jakob. Gut. Danach kam sein Bruder heraus und seine Hand hielt die Ferse Esaus. Und man gab ihm den Namen Jakob. Und Isaak war 60 Jahre alt, als die Zwillinge geboren wurden. In der Regel dauert ja dieses danach von dem Erstgeborenen und dem Nachgeborenen wenige Minuten. In diesem Fall hatte der Erstgeborene aber das Nachsehen. Weil Gott die Regel umgedreht hat und der Erste dem Zweiten dienen sollte. Außergewöhnlich. Wollen wir uns das ja merken. Dem Menschen nach geht das genauso, aber bei Gott, der dreht die Regel um. Er kann es auch. Nach dem Prinzip der Auserwählung muss der fleischliche Vorzug zurückstehen. Das einzugestehen fällt dem frommen Fleisch sehr schwer, bis hin zur Ablehnung. Es kann doch nicht sein, dass mein Mann, die Kinder oder die Liebsten für das Geheimnis des Glaubens nicht in Frage kommen, heute nicht berücksichtigt werden, weil Gott das so bestimmt hat. Das kann doch nicht sein. Wie viele regen sich auf? Natürlich kann man beten für Menschen, die um uns sind, mitunter den gleichen Weg, wie viele Ehen gibt es, die getrennt laufen, weil der eine einfach nicht glauben, sagt man, und in frommen Kreisen nicht will. Aber wie kann ein Mensch glauben, wenn Gott nicht zuvor ihn aufweckt? Der Glaube ist nur eine Reaktion für die Realität, die Rettungsaktion Gottes. Und fordern wir bitte nicht von unseren Verwandten, Bekannten, glauben zu können, wenn sie es gar nicht können. Das Fleisch regt sich auf. Wenn die Zehn-Stämme-Lehre eine Gültigkeit hätte, würde das Fleisch oder die fleischliche Abstammung zu irgendeinem Stamm Israel zu gehören, dem göttlichen Vorsatz von der Auserwählung auflösen und zunichte machen. Es könnte sein, dass viele unter uns eine jüdische Herkunft haben. Aber was haben wir für einen Vorteil? Was haben wir für einen Vorteil? Überhaupt keinen. Weil für uns als Auserwählte der Vorsatz Gottes zählt, seiner Gnade. Und diese Gnade ist für uns speziell bereitgestellt vor den Äonen und Generationen. Da gab es weder Abraham noch Israel. Und wer das austauschen will, hat keine blasse Ahnung von dem, was Gott eigentlich als Geheimnis heute und jetzt laufen lassen will. Wir wechseln zu Israel. Über Jakob und den 12 Söhnen geht wegen der großen Hungersnot ihr Weg nach Ägypten. 430 Jahre leben und vermehren sie sich als Volk in Ägypten. Aber mit den Auserwählten hat Gott ja einen großen Plan und für jeden Einzelnen eine klare Bestimmung. Nicht die Finsternis und des Landes Todes, sondern Kanaan. Dorthin war ihre Bestimmung. Die ganze Dramatik von der Berufung Mose bis zu dem Entschluss vor Pharao, die freie Lassung zu erbitten, finden wir ja im Wort Gottes aufgezeichnet. Allerschwerste Auseinandersetzung zwischen den beiden Führern mit vielen leeren Versprechungen und Gerichtsplan. 2. Mose 11. Und Yahweh sprach zu Mose: Noch eine Plage. Da waren schon 9 abgelaufen. Noch eine Plage will ich über den Pharao und über Ägypten bringen. Danach. Ich wünschte, ihr würdet beim Bibellesen jedes Mal das Wort zuerst, dann und danach unterstreichen, Bund ausmachen. Das ist ja nur ein geringer Teil, was wir hier erwägen zu betrachten. Aber es gibt eine Unmenge und da werden uns Zusammenhänge klar, wenn Gott ein zuerst, ein dann und ein danach spricht. Wir können diese Worte nicht überlesen. Also, nach der 10. Plage sagt Gott ein danach. Danach wird er euch von hinnen ziehen lassen. Wenn er euch vollends ziehen lassen wird, so wird er euch sogar von hier wegtreiben. Das danach hat also eine allergrößte Bedeutung. Und es war auch für das ganze Volk Israel ein Jubelschrei, ein Jauchzen, endlich die Herrschaft. Kannst ruhig etwas zurückdrehen oder ich spreche leiser. Ja, lass mal so, gut. Also ein Jauchzen, endlich der Herrschaft, der Knechtschaft und Finsternis zu entfliehen und hinter sich lassen zu können. Das Alte Testament legt ja Zeugnis ab, wie Gott dieses Volk immer wieder erinnert an diese Rettungstat am Schilfmeer. Immer wieder denkt doch daran, dass danach Übrigens feiert man ja auch das Passa zur Erinnerung an den Auszug aus Ägypten. So wichtig sollte es ihnen sein und sollte ihnen das danach werden. In einem Zwiegespräch zwischen Mose und Pharao lesen wir: Und alle Knechte Ägyptens werden zu mir herabkommen und sich vor mir niederbeugen und sagen: Ziehe aus, du und alles Volk, das dir folgt. Nicht nur Pharao, sondern das ganze Volk Ägyptens war so überzeugt, uns kann als Ägypter nur die Rettung gegeben werden, wenn das Volk auszieht. Die haben dann die Israeliten gebeten: Macht euch doch fort, zieht doch endlich aus. Zieh du aus, alles Volk, das dir folgt, und danach werde ich ausziehen. Im Dialog bzw. im Gespräch mit Pharao. Und Mose ging von dem Pharao hinaus in glühendem Zorn. Der war aufgebracht. Echt. Und er musste ihnen, er hat das auch sagen: Mach dich gefasst. 10 Plagen. Und dann wirst du uns ziehen lassen. Aber nicht du, sondern dein ganzes Volk. Eine andere Stelle, Josua 24: Und ich sandte Mose und Aaron und schlug Ägypten, so wie ich in seiner Mitte getan habe. Und danach führte ich euch heraus. Merken wir den Unterschied? 400 Jahre Knechtschaft in Ägypten, große Drangsal, und dann gab es ein danach. Nach dieser Plage werdet ihr ausziehen. Auch der Glaubende erlebt ja Gleiches. Wenn das Evangelium ihr rettet aus Sünde und Verderben, wenn die Vergangenheit geklärt im Wasserbad des Roten Meeres ertränkt wurde und man am anderen Ufer die Rettung in Christus erleben darf. Ganz kostbar. Ein weiteres Zeugnis. Ich sage schon, wir springen von einer Aussage zur anderen. Es gibt keinen roten Faden. Für mich jedenfalls. Israels Weg aus Ägypten nach Kanaan war durch ihren Ungehorsam auf 40 Jahre Umweg durch die Wüste verlegt worden. Es müssen nicht alle Umwege sein, die wir gehen. Wir gehen sie auch in der Eigenwilligkeit. Und denken, wir kommen so am besten zurecht. Das sind immer Umwege. Auch Israel hat diesen Weg gewählt. Gott wollte eigentlich dieses Volk innerhalb 4 Wochen ans Ziel bringen. Und tatsächlich, da hat es geschafft. Aber 40 Jahre wurde das Volk in der Wüste zerbrochen. Zerbrochen. Bis Gottes Liebe siegte. Es blieb bis auf den heutigen Tag ein halsstarriges Volk mit einem steinernen Herzen. 12 Stämme wanderten in die assyrische und 2 Stämme danach nach Babel. Die Propheten klagen über das Gericht und die Zerstreuung und Sammlung seines Volkes. Dabei geht es aber nicht nur um die Rückkehr aus Babel, sondern um die endzeitliche Heimkehr aller Israeliten, dem gesamten 12-Stämmevolk. Wohin? Nach Eretz, dem Lande Israel. Auch wenn zwischen dem Gerichts- und Verheißungswort Jahrtausende dazwischen liegen, wir merken schon, dass danach, steht da schon Jahrtausende in unserer Bibel, dass das lange auf sich warten kann. Hosea 3, denn eine lange Zeit sollen die Kinder Israel still dasitzen, ohne König, ohne Fürsten, ohne Schlachtopfer, ohne Mahlstein, ohne priesterliches Schulterkleid und ohne Hausputzen. Danach, die Zeit, wo Israel in der Wüste der Nationen gefangen ist, geht stufenweise zu Ende. Ich hole euch von dort, aber ihr habt müssen lange Zeit ohne dem auskommen. Wenn die Zeit abgeschlossen ist, danach werden die Kinder Israel umkehren und Jahwe ihrem Gott und David ihren König suchen. Und sie werden sich zitternd wenden zu Jahwe und zu seiner Güte am Ende der Tage. Das ist ein besonderer Ausdruck. Wir kommen dann in den nächsten Versammlungen nochmal konkret darauf zu sprechen, was das eigentlich bedeutet. Das Ende der Tage, das hängt mit der sichtbaren Wiederkunft ihres Messias und König Israel zusammen. Und wenn wir so ein Textwort lesen, Hosea 3, dann erinnert uns der Geist Gottes an viele Zusammenhänge, die wir ja anhand jahrzehntelangen Bibellesen in uns aufgespeichert haben. Kann doch gar nicht anders sein. Wenn ich diesen Text lese, werde ich sofort erinnert an Offenbarung 1,7. 1,7. Siehe, er kommt. Wer kommt? Wer kommt? Der Christus König, der Messias, er kommt mit den Wolken der Herrlichkeit. Natürlich, mit den Wolken der Herrlichkeit sind Engel, aber mit ihm zusammen kommt ja die Gemeinde. Aber das blenden wir jetzt aus. Und jedes Auge wird ihn sehen, auch die ihn durchstochen haben. Und wehklagen und heulen, wir könnten sagen hier, und zitternd werden seinetwegen wer? Wenn er wiederkommt, Offenbarung 1,7. Ihr könnt doch antworten. Ja.
Alle Stämme des Landes.
Ja, danke schön. Du hast aber nach welcher Übersetzung?
Das ist die Elberfelder.
Die Elberfelder, mit Ausnahme. Alles andere schreibt Geschlechter der Erde. Wenn er sichtbar wiederkommt, dann geht es überhaupt nicht um die Geschlechter der Erde. Da geht es auch nicht um Nationen. Da geht es einschließlich und ausschließlich um die 12 Stämme Israels. Denn deshalb kommt er ja wieder und setzt seine Füße nicht auf Berlin, sondern auf dem Ölberg. Und das ist sehr fein, dass wir auch das nicht auswechseln, weil der Ölberg neben Jerusalem liegt. Dass wir es auch wissen, wo er wiederkommt. Der Text hier redet nicht von uns, auch nicht von dem Leibe Christi. Sacharja 12, Vers 10, das ist auch so eine Stelle, die so falsch ausgelegt wird, weil man nicht das kleine Wörtlein beachtet hat, dann. Ich werde über das Haus Davids und über die Bewohner von Jerusalem den Geist der Gnade und des Flehens ausgießen. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben am Kreuz, und werden über ihn wehklagen, gleich der Wehklage des Erstgeborenen, und bitterlich über ihn Leid tragen. Die gleiche Parallele wie in Hosea und auch in Offenbarung 1. Eindeutig ausgeschildert. Ein Kommen des verherrlichten Christus auf diese Erde, ein Wiederkommen, hat mit Gemeinde des Leibes Christi als solches nichts zu tun. Nur in Verbindung mit dem König und mit dem Messias bilden wir eine Einheit. Joel 2, Vers 30, und ich werde Wunder geben im Himmel und auf der Erde, Blut, Feuer, Rauchsäulen, die Sonne wird sich verfinstern, verwandeln, der Mond in Blut, ehe der Tag Jahwes kommt, der Große und Furchtbare. Haben wir anhand der Skizze ja gezeigt, wann dieser furchtbare Tag auch beginnt, nicht zu Beginn der 70. Jahrwoche, sondern erst in der Mitte. Dort beginnt die große, schreckliche Drangsal. Und sie wird in der Bibel auch sehr klar aufgeteilt in Monaten, in Jahren und auch in Tagen. Damit wir ja genau wissen, dass hier keine symbolhafte Zahl vor uns liegt. Ich werde den Geist der Gnade und des Flehen ausgießen und sie werden auf mich blicken. Und nun der Text in Joel 2,30, und ich werde Wunder geben im Himmel und auf der Erde, Blut und Feuer, Rauchsäulen, die Sonne wird sich verfinstern, fast das gleiche Wort, ehe der Tag Jahwes kommt. Vers 13, und zerreißet euer Herz und nicht eure Kleider und kehrt um zu Yahweh, euren Gott. Denn er ist gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Güte und lässt sich des Übels gereuen. Und ihr werdet wissen, dass ich in Israels Mitte bin und dass ich Yahweh, euer Gott bin und sonst keiner. Und mein Volk soll nimmermehr beschämt werden. Vers 28. Und danach, was wird denn da passieren? Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Und eure Söhne und Töchter werden weissagen. Eure Greise werden Träume haben. Eure Jünglinge. Man kann diese Wörter auch unterstreichen, aber erkannt wird's nicht. Nein, wir denken, wir müssen das sein. Wir müssen uns unter diese Segensverheißung mitstellen. Steht sehr deutlich, eure Jünglinge werden Gesichter sehen. Und selbst über Knechte und Mägde werde ich meinen Geist ausgießen in jenen Tagen. Dieses danach beendet die jahrtausendlange Fluchgeschichte Israels und bringt Segen, Heil und Rettung für alle. Die jahrtausendalte Kirchengeschichte des sogenannten neutestamentlichen Gottesvolk, ob katholisch, protestantisch, hat hier keinerlei Bedeutung mehr. Diese ganze Kirchengeschichte und all diese Aktivitäten, die sind im Nebel der Geschichte, die Israel dann schreibt, für immer verschwunden. Überlesen wir doch dieses wichtige Wörtlein nicht, weil uns damit Einblick und Durchblick in die Zeitgeschichte und ihre erschütternden und beängstigenden Abläufe gegeben wird. Noch ein Text aus Jesaja 44, denn ich werde Wasser gießen auf das Dürstige und Bäche auf das Trockene. Ich werde meinen Geist ausgießen auf deinen Samen und meinen Segen auf deine Sprosslinge. Hesekiel 39, und ich werde mein Angesicht nicht mehr vor ihnen verbergen, wenn ich meinen Geist über das Haus Israel ausgegossen habe, spricht der Herr Yahweh. Was denken wir eigentlich, wenn wir solche Verse lesen? Apostelgeschichte 2. Der Petrus, der nimmt ja bei der großen Rede nach Pfingsten darauf Bezug, auf Joel, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Und es wird geschehen in jenen Tagen. Jetzt fragen wir zurück, von welchen Tagen hat Joel geredet? Von welchen Tagen hat Joel geredet? Das sagen wir ganz einfach. Er hat von den Tagen zu Pfingsten geredet. Und das stimmt nur zum Teil. Bitte bedenken wir einmal, eine Prophetie hat oft eine große Zeitspanne. Und Joel prophezeit mit der Ausgießung des Heiligen Geistes nicht zu Pfingsten, sondern ganz weit am Ende der Tage. Das ist seine Prophetie. Und der Petrus, der nimmt bei der Predigt auch Bezug darauf, auf Joel. Nur ändert er ein klein wenig den Text ab, das man eigentlich nicht tun sollte. Aber der Heilige Geist hat es ihm gestattet. Und er predigt nicht, was Joel schreibt, ich werde meinen Geist ausgießen, sondern ich werde nur von meinem Geist ausgeben. Und das heißt also, was? Dass es nur ein Teil ist von der gegebenen Verheißung. Und das müssen wir lernen, dass gegebene Verheißung manchmal Etappen dazwischen schieben, bis es zur Vollerfüllung gibt. Wir erinnern uns, Joel hat, ich habe auch eine Skizze, riesengroß. Auch der Abraham hat seine Verheißung riesengroß. Er bebrückt Jahrtausende, bis Israel gerettet wird und im Jahrtausendreich und auch danach den Dienst an die Nationen tut. Und tatsächlich wird diese große Verheißung, die Joel gegeben hat, am Ende der Tage heruntergebrochen zu einem Anbruch zu Pfingsten vor 2000 Jahren. Nur ein Teil über Israel. Und der Abraham, der ja gesagt hat, die Nationen werden nicht durch Gesetzleistung. Das hat für Nationen keine Kompetenz. Die werden durch Glauben gerettet werden. Das sagt schon der Abraham. Aber erst am Ende der Tage. Und diese Verheißung wird heruntergebrochen als Anbruch für die Auswahl aus den Nationen, für jetzt und heute. Sie ist eigentlich gültig für viel später, dass wir heute an die Reihe Gottes genommen worden sind, vorzeitig, frühzeitig. Wir waren gar nicht dran. Wie sollen wir Nationen denn Heil erwarten können? Wo gar keins verheißen war im Alten Testament. Erst wenn Israel gerettet wird. Und jetzt bricht Gott diesen Heilsstrom der Verheißung herunter für das Heute und Jetzt. Ich bin sehr bemüht, in den nächsten Versammlungen das sehr deutlich klar zu machen, was das eigentlich bedeutet. Noch einmal, Pfingsten vor 2000 Jahren zu Jerusalem war nur eine Vor- und Teilerfüllung von dieser großen Weissagung Joels und den Propheten für die Letztzeit und für die kommenden 1000 Jahre und das danach. Denn Israel wird ja auch auf der neuen Erde weiter Dienst tun, nicht an die Fürstentümer, die Geistlichkeit, sondern an die aus dem Feuersee entlassene Nationenwelt, die therapiert werden muss, weiter therapiert, bis sie hineinfinden in das Leben Gottes. Mit der Nationengemeinde des Leibes Christi hat das bisher Gesagte überhaupt nichts zu tun. Lassen wir es doch dort, wo es hingehört. Das gehört auch dazu, zu einem heilsgeschichtlichen Bibellesen, damit wir einordnen können, was Gott in so vielen Rettungsaktionen tun lässt. Natürlich hat er das Ganze im Blickfeld, aber im Ablauf geht es immer um den Einzelnen oder eine Gruppe, um eine Auswahl. Und heute und jetzt nicht um das Ganze. Deshalb wollen wir jetzt noch einen Blick auf das Geheimnis der Christusgemeinde richten. Und als letztes Zeugnis, ich habe mich bemüht, das zusammenzuschneiden. Als letztes Zeugnis von dem danach betrachten, das wohl uns bekannt ist aus 1. Thessalonicher 4, von dem Text der Entrückung. 1. Thessalonicher 4, Vers 16. Denn der Herr selbst. Also dazu braucht er keine Engel und da ist auch nicht der Vater dabei, sondern er selbst ganz allein ist von dem Vater und Gott beauftragt. Mit einem gebieteten Zuruf. Also das ist ein akustischer Ruf. Mit der Stimme eines Erzengels oder wie eines Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen. Er wird herniederkommen. Er wird nicht wiederkommen, weil die Wiederkunft für uns nicht gilt. Ich sage es nochmal. Er war noch nie da. Wenn er vom Vater ausgesandt wird, dann kommt er, seine Ankunft, und nicht hier unten an. Er kommt hier unten nicht an. Er bleibt in der Luft, in den Lufthimmeln. Wenn er herniederkommt vom Himmel, da werden die Toten in Christo zuerst auferstehen, danach wir, die wir leben und übrig bleiben. Ja, also wir haben es mit diesem Kapitel mit zwei wichtigen Aussagen zu tun. Zuerst und das danach. Einmal die im Herrn Entschlafenen und die Toten in Christo. Sind die beiden eins oder müssen sie unterschieden werden? Braucht nicht zu antworten, weil wir später die Antwort geben. Ich sage es euch nur, ich habe fast über 50 Jahre mit diesem Text gearbeitet und fange jetzt erst an, manche Gedanken, die mir gekommen sind, auch weiterzugeben. Ihr braucht das nicht nachzudenken. Aber ich wünsche, dass ihr wenigstens euch die Zeit nehmt, darüber nachzudenken. Ihr braucht es nicht zu übernehmen. Es gibt also eine Generation, wo der Herr seine Leute nach oben holt und erdrückt, sodass hier unten nichts mehr zu finden und zu sehen ist. Außer vielleicht die Ersatzteile, die eingewechselt wurden. Hüftgelenk und Kniegelenk und was da. Also bei mir wird auch einiges rausfallen, denn das wird hier oben nicht gebraucht. Sind wir uns im Klaren. Vielleicht ist das zu finden. Ich sage manchmal, vielleicht gibt es ein großes Geklo, wenn Gott seine Heiligen nach oben holt. Ich weiß es nicht. Das wäre das einzige hörbare Zeichen. Denn das, was vorher geschrieben steht, Stimme, Erzengel und Posaunen, gilt nicht für uns, die übrig geblieben sind, sondern gilt allein den Toten in Christo. Das ist wichtig zu beachten. Ja, also es findet, sollten wir dabei sein, eine Entmaterialisierung der stofflichen, der irdischen und zeitlichen Substanz dieser Menschen statt. Und dieses Geschehen läuft nicht auf der Erde ab, liebe Geschwister, wo wir da alle in den Himmel wollen. Das läuft in der Luft ab, in den Lufthimmel. Etwas ganz Neues ist das. Ja, da es sich um den letzten Rest oder die übrig gebliebenen handelt, wird das auch kein aufsehendes Schauspiel für die Menschen auf der Erde werden. Und wir hatten uns schon erinnert, in einer Ehe oder wenn zum Beispiel ein Teil zu Christus gehört, der andere deshalb allein das Frühstück einnehmen muss oder in einem angesetzten Gottesdienst, ein kleiner oder größerer Teil nicht erscheint, könnte das für die Betreffenden schon ein bitteres Erwachen geben. Ein bitteres Erwachen. kann mich noch erinnern, vor 50 Jahren waren wir in Woltersdorf, in dem Freizeitheim, aus irgendeinem Anlass, ich weiß nicht, weshalb dort war. Und dort hörten wir zum ersten Mal dieses erwachende, aufweckende Lied. Wo wirst du sein, wenn die Posaune ertönt? Wenn sie so laut tönt, dass die Toten aufstehen, wo wirst du dann sein? Kennt ihr das Lied? Nie gehört? Oh, der war also ein Triumph. Hat mich damals sehr bewegt. Aber von Entrückung redet sowieso heute niemand. Braucht gar nicht. Weil das Leben hier unten für uns so erträglich und schön ist. Und wir machen es uns auch schön. Und dann, wenn es zu schön ist, wollen keiner fort. Naja. Jedenfalls gibt es bei dieser Aktion ein Zuerst und ein Danach. Ohne Diskussion. Die Toten in Christo. Und wir fragen, wer sind die? Wer sind die? Sie kommen nämlich zuerst an die Reihe. Wieso denn die? Haben wir noch nie nachgefragt? Warum macht denn Gott hier einen Unterschied? Zwischen den Toten in Christo. Ich denke, die sind im Himmel bei unserem Herrn. Das sind wir doch überzeugt. Warum sollen denn die Toten in Christo aufstehen? Die sind doch oben. Ja, also nicht ganz einfach. Gläubige Menschen in Christo bestehen ja aus Geist, Seele und Leib. So sind sie zusammengesetzt. Wenn Gott so einen Menschen bei dem Sterben nach oben holt, dann betrifft es den Geist und die Seele. Die Seele, der Sitz der Persönlichkeit, hat im Umgang mit Gottes Wort eine Veränderung und eine Verwandlung erfahren. Das spricht die Schrift eindeutig. Auch die Seele wird das Ich. Die wird in dem Einswerden mit ihm neu gezeugt. Aber dann hat sie eine andere Blickrichtung, einen anderen Denksinn, einen Denksinn Christi, denn von Haus aus ist die Seele wohin ausgerichtet? Immer auf das Sichtbare, die Erde. Immer. Und sie wird lernen und verändert und verwandelt werden müssen, das zwingend. Das ist nun die Strategie des Heiligen Geistes in uns, dieses Denken, diese Regung der Seele zum Sichtbaren, Greifbaren, Erfüllbaren, Berechenbaren loszulösen. Und wer sich prüfen will, ob dieses neue Leben in ihm ist, der kann das. In Kolosser 3 sagt Paulus, prüf doch mal, wenn das stimmt, wenn die Seele auferweckt ist. Hier spricht Paulus von der Seele und von auferweckt ist. Wenn das stimmt, dann sind sie nach dem, was droben ist. Was ist droben? Das ist der Christus. Und dann wiederholt der Paulus noch einmal diese Anweisung. Wir sinnen nun nicht mehr nach dem, was auf der Erde ist. Und da wird es gleich alle, auch bei den Heißgeschichtlern. Dann sind wir gegenüber den anderen, wo wir denken, die sind ganz weit unten, weil sie kein Verständnis haben. Vorsicht. Vorsicht, wo unsere Seele rumhängt. Rumhängt. Da können also Menschen, die eigentlich gar nicht so sehr in der heißgeschichtlichen Blickrichtung sehen, in der Herzenstellung viel inniger zu ihm stehen, als wir, die wir den Kopf voll haben. Ich möchte auch völlig ausgefüllt werden. Aber bitte, dass wir gleichgeseelt sein sollen mit dem Geist. Das heißt, dass die Seele im Gleichklang mit dem Geist, der in uns ist, so nach oben drängt. Das ist aber nur, das ist ein Thema für sich. Also, die Seele, der Sitz der Persönlichkeit, hat im Umgang mit Gottes Wort eine Veränderung, eine Verwandlung erfahren. Nicht mehr nach dem Sichtbaren zu trachten, sondern hinaufzusinnen, wo der Christus ist. Hier erlebt nicht unser Geist, der ist schon einverstanden, dass das so ist. Ganz gewaltige Dinge sind uns zugesagt, aber unsere Seele hängt dahinter. Die will ja nicht, die will ja hier unten sich wunderbar wohlfühlen und alle Erfüllungen der sichtbaren Welt in sich hineinsaugen. Ja, hinaufzusinnen, wo der Christus ist. Auch sie erlebt hier unten eine Veränderung. Wenn Christus vom Vater gesandt herabkommt, dann bringt er alles, das was vorher bei ihm war. Was war denn bei ihm? Der Geist und die Seele. Lebendig gemacht mit. Dort drüben, bei und mit ihm zusammengebunden, gibt es keinen Schlafzustand, noch Bewusstlosigkeit. Übrigens, wohin gehört das Schlafen? Wohin gehört das Schlafen? Zur alten Schöpfung. Das wäre noch was Schönes. Dass wir müde werden, kaputt sind, das gehört zur alten Natur. Aber wenn diese Müdigkeit auch drüben noch weitergeht, das ist doch ausgeschlossen und sogar noch schlafen und bewusstlos zu sein. Noch einmal, dort drüben, bei und mit ihm zusammengebunden, gibt es keinen Schlafzustand noch Bewusstlosigkeit. Ein neues göttliches Leben braucht keine Regenerierung und auch keine Erholung durch den Schlaf. Wir brauchen es. Wir haben den Schlaf nötig und wir sind dankbar jedes Mal, wenn wir die Nacht 1, 2, 3, 4, 5, manchmal auch 6 Stunden schlafen können, schon außergewöhnlich bei uns alten Leuten. Bei den Jüngern ist das was anderes, die brauchen noch mehr Schlaf. Aber so ist das. 1. Thessalonicher 4, 14. Denn wenn wir glauben, fest überzeugt sind, dass Jesus gestorben und auferstanden ist und wir Gleiches erlebt haben, in der Auferstehung hin, also wird auch Gott die durch Jesum Entschlafenen mit sich bringen oder mit ihm führen. Wenn Christus bei seiner Ankunft, ich rede und die Schrift redet, wenn es um Gemeinde geht, nur um Ankunft, niemals um Wiederkunft. Immer um Ankunft im Lufthimmel, da bringt er etwas mit. Und wenn er etwas mitbringt, dann muss das zwangsläufig zuvor dort gewesen sein. Das ist jedenfalls eine logische Schlussfolgerung, die ich ziehen kann und muss. Und dann bin ich auch so neugierig und frage, was bringt er denn mit? Das ist doch die nächste Frage, die wir uns stellen müssen. Was bringt er mit? Der Text sagt es, die durch Jesum entschlafen. Oder die des Christus sind. Für diese gibt es vorher einen Aufenthaltsraum, der mit dem Zustand, ich habe Lust abzuscheiden und bei, aber da habe ich gemerkt, das ist nicht sauber. Bei, nein, da steht S. YN, Sünd. Und dieses Wort ist ein Wort, was adlig ist und zeigt uns die engste Verbindung, die es überhaupt im Weltall gibt. Ich habe Lust abzuscheiden und mit ihm zusammen zu sein, und zwar in Bewusstsein. Wir machen jetzt mal einen etwas längeren Exkurs wegen dieser Frage. Der im Herrn Entschlafenen. Also, wir behandeln keinen alttestamentlichen Text, wo wir mit Sinnbildern arbeiten und uns da hineinlesen und hineindenken müssen. Hier geht es hundertprozentig um uns. Und sollten wir die Hinwegnahme erleben, dann sind wir persönlich gemeint. Kann es das überhaupt geben, dass man in Christus sein kann, also mit ihm Gemeinschaft hat, dem Fürst des Lebens, über alle Todesmächte und das ohne Bewusstsein oder im Schlaf oder im Todeszustand? Können wir ein Dasein mit ihm zusammen drüben uns schon denken? Oder ich frage viel, ich antworte nicht immer. Philipper 1, denn das Leben hier unten, das heißt für mich, Paulus, das ist der Christus. Und wenn ich abscheide und sterbe, dann wird es noch Gewinn werden. Wenn aber das Leben im Fleisch, das wir heute verführen, mein Los ist, das ist für mich der Mühe wert. Und was ich erwähnen und vorziehen soll, weiß ich nicht. Ich fühle mich hin und her gerissen. Einerseits sehne ich mich danach hinüberzugehen und, hier kommt das wieder, und Sünden mit ihm wesenhaft dem Christus auf das Engste zusammengebunden zu sein. Das wäre bei weitem auch das Beste. Ich weiß nicht, ob ich das einfügen soll. Bei meiner letzten Operation, Herz, hatte ich ja nach der Operation noch 4 so schlimme Angina-Pectoris-Anfälle, dass mein Leben abgeschlossen schien. Ich habe auch abgeschlossen. Abschied genommen im Bewusstsein von Annemarie Kindern, von der Gemeinde, den Geschwistern, von euch hier. Und da war ich drüben auf dem Weg. Und eine solche, so ein Anfall, das löst da durch Schmerz auch Bewusstseinssachen aus, wo man nicht alles, ich hatte ja gar keine Sätze mehr vor mir, nur ein paar Wörter, aber ich war ganz weit drüben und stand vor einer ganz dünnen Wand nicht, das war ein Vorhang, ein ganz dünner Vorhang. Ich stand vor diesem Vorhang, ich wusste, dahinter ist die Unendlichkeit in Wirklichkeit und Herrlichkeit des Christus. Und ich stand vor diesem Vorhang und wusste nicht, berühre ich ihn oder nicht. Ich weiß nicht, wie lange. Und dann kam mir dieses Wort, was ich jetzt gelesen habe, in den Sinn. Paulus wusste nicht, was er erwählen sollte. Drüben bei ihm oder hier? Und dann sagt der Paulus, um der Schwachheit der Geschwister willen bleibe ich hier. Das allein war meine Entscheidung. Ich sage das zum ersten Mal hier, um den Vorhang nicht zu berühren. Erst dann habe ich den roten Knopf gedrückt. Und dann ging das natürlich im Zimmer los. Die wollten mich retten, weil die Apparate solche turbulente Kurven schrieben, die nicht zu erklären waren. Aber ich war ganz ruhig im Frieden. Ich wusste, es ist das Jahr, dass ich hier bleibe und ich werde durchkommen. Außergewöhnlich. Bis hierher. Also, noch einmal. Denn das wäre bei weitem das Beste. Das ist ein Ort oder ein Zustand, wo wir nicht wissen, was da im Eigentlichen geschieht oder passiert. In jedem Fall werden wir aber in diesem Zustand, was werden wir? Ihm wohlgefallen. Und das kannst du nur mit Bewusstsein.
Ja.
Das habe ich gewusst. Das ist kein nach unten, sondern ein nach oben. Wir fallen doch nicht in einem Loch, wenn wir hier aufhören. Der Apostel nimmt im 2. Korintherbrief kurz Bezug darauf. Unser irdisches Leben vergleicht er mit einer Zeltwohnung. Und in der Tat stimmt es ja auch. Natürlich versuchen wir, diesen Zeltbau zu stützen mit einem massiven Eisenträgern, dass ja die Hütte nicht zusammenbricht. Ist auch nicht verkehrt. Sind wir doch ganz ehrlich. Aber es nützt eigentlich nichts. In dieser Zeltwohnung ist es sehr beschwerlich und unser Leben ist mit viel Seufzen verbunden. Er wollte diesen Körper beim Sterben nicht einfach ablegen, sich entkleidet, nicht entkleidet zu werden, sondern überkleidet werden, damit das Sterbliche verschlungen werde von der Herrlichkeit und dem Glanz des Christus. Sicherlich hat er da an die Entrückung gedacht. 2. Korinther 5,8. Wir möchten doch generell in großer Hoffnung und Gewissheit lieber aus dem Leibe auswandern und in die Heimat zum Herrn kommen. Wir ziehen es vor, fern von diesem Leib der Niedrigkeit. Hier schreibt er eigentlich das Gegenteil, lieber beim Herrn zu sein. Wir ziehen es vor. Aber als dann akut war, da wusste er nicht, was er erwählte. Es hat auch einen sicherlichen Kampf gegeben bei Paulus. Und deshalb setzen wir unsere Ehre dran, mit allem Eifer, mit aller Leidenschaft und in der Hingabe, ihm zu gefallen. Ganz gleich, ob wir noch in der Fremde, in diesem irdischen Zelthaus leben oder schon beim Herrn zu Hause sind. Verstanden? Da hören wir doch nicht auf, mit ihm wohl zu gefallen. Ob hier oder drüben, zu Hause, wir werden ihm wohlgefallen. In welcher Form, weiß ich nicht, aber das ist eine Tatsache. Liebe Geschwister, wir dürfen uns einmal freuen, wegen auch solcher Verheißung. Und dann frage ich, trifft das auch zu? Auf den Text aus Römer 14, 7 bis 8. Keiner von uns lebt für sich selbst. Das können sich alle annehmen, nur nicht die Heißgeschichtler. Von wegen. Von wegen. Ich sage es noch einmal, es besteht kein Unterschied zwischen den heißgeschichtlichen Vorstellungen, Glauben und dem, die das nicht haben. Wenn es hier geht, keiner lebt sich selber, gehört im Leben sich selbst an. Keiner, macht keine Ausnahme. Und da sehen wir, wie wir zu kämpfen haben mit unserem Ich, dass das durchkommt. Und ich habe manchmal gesagt, ich bin sehr dankbar, dass ich nicht mehr dann das tun muss, was ich will, sondern dass er durch mich tun kann und will. Wenn wir unseren Willen bekommen, machen wir doch nur Mist, sage ich. Ja. Wir sollten dankbar sein, wenn Gott unseren eigenen Willen einschränkt und begrenzt. Keiner lebt sich mehr selber. Das ist eine solche tiefe, grundlegende Veränderung unserer irdischen Substanz, das können wir gar nicht ausdenken. Und deshalb sind wir vorsichtig von einem heißgeschichtlichen Evangelium, was uns in die höchsten Höhen hebt, ob das auch mit unserer Seele abgesprochen ist. Ist die Seele auch bereit, diesen Weg mitzugehen? Im Denken, im Fühlen, im Willen, ja, in allen Träumen und Vorstellungen. Ja, also das ist ein Geschenk, wenn uns diese Wirklichkeit so tief ins Herz gegeben ist. Und das, was Christus in uns ist, durch den Heiligen Geist und durch das Vermächtnis seines Wortes, das ist doch dieses Bleibende, das Unauslöschliche, das Unzerstörbare. Warum investieren wir denn immer wieder so viel? Natürlich müssen wir uns bemühen, dass unser mangelhafter körperlicher Zustand etwas stabil bleibt. Wir müssen essen und trinken und manches auch. an Tabletten schlucken, was hier nicht mehr funktioniert und verstopft ist. Das tun wir in der Verantwortung, aber davon wollen wir nicht unser Leben abhängig machen. Keiner lebt sich selbst. Das ist ein ganz ernstes Wort. Und keiner stirbt für sich selbst. Liebe Geschwister, was ist das, wenn wir hier abtreten? Da haben wir es doch nicht mit unserem irdischen Leben zu tun. Keiner stirbt sich mehr selbst. Gehört im Sterben sich selbst. Auch im Sterben gehören wir uns nicht. Weil wir rundherum durch den Loskauf zu ihm gehören und sein Eigentum sind. Keiner kann und darf über uns verfügen. Und das dürfen wir jeden Tag auch sagen, wenn wir aufstehen. Lieber Vater, wir sind so dankbar und freuen uns, dass wir keinem anderen, auch uns, nicht mehr gehören müssen, sondern dir ganz allein. Dir ganz allein. Mach doch mit mir heute an den Tag, wie du es willst und mach, was du willst. Wann geben wir endlich ein ganzes Jahr? Ein Eigentum zu sein, ist auch die Bereitschaft, das an uns vollziehen zu lassen. Ja, keiner lebt sich selbst, keiner stirbt sich selbst. Darum, jetzt fasst er zusammen. Jetzt zieht er einen Strich drunter. Ob wir nun leben, hier, oder wir sterben, ist eigentlich egal. Was werden wir in jedem Fall tun? Liebe Geschwister, das ist wichtig. Das sollten wir in Stunden der Anfechtung vor uns haben. Auch wenn Gott uns mal ganz weit hinüberführt. Alles, ob wir leben oder sterben, wir sind und bleiben des Herrn. Sein Eigentum ist doch köstlich. Liebe Geschwister, was soll denn mit uns noch passieren? Sag doch mal. Warum sind denn wir so beängstigend auch über die ganze Entwicklung, was da kommen wird und mag? Müssen doch die anderen auch miterleben und ohne Hoffnung. Als sein Eigentum, nicht als lebloses und bewusstloses Inventarium. Woraus unser Herr uns mit seinem Leben losgekauft hat, für das steht er auch ein und entlässt uns nicht wieder in die Gerichtsräume des Todes und der Bewusstlosigkeit. Von dort sind wir doch gekommen. Dem Herrn gehören kann man doch nicht im Todesschlaf. Was denken wir uns denn eigentlich? Sondern nur im Bewusstsein, mit allen Eifer ihm wohl zu gefallen. Wir freuen uns, wenn Gott uns jeden Tag neu aufweckt, sind wir doch dankbar. Und wenn es dann noch etwas sein kann, selbstverständlich müssen wir uns einen Plan machen über nächstes Jahr. Aber ob das so sein kann und wird, was weiß, dazwischen liegt viel Zeit. Was ist das für ein Zuhause? So müssen wir uns manchmal fragen. Unser Herr hat ja auf Erden auch von einem Haus mit vielen Wohnungen gesprochen. Wenn ich erhöht bin, dann will ich alle zu mir ziehen. Dabei denke ich nicht unbedingt an die Gemeinde, weil es die noch damals gar nicht gab. Also auch wichtig. Aber für die, die damals zu ihm glaubten, für die galt es hundertprozentig. Ein Haus mit vielen Wohnungen. Und wenn es nicht so wäre, dann würde ich mich schleunigst dahin begeben und würde dann euch einen Wohnraum machen. Dieser große himmlische Wohnkomplex hat ja verschiedene Aufenthaltsräume für alle Glaubenden aller Heilskörperschaften. Auch die des Alten Testamentes. Mose, Henoch, Elia. Das sind nur wenige von den vielen. Und dann kommen die Heiligen, die bei der Auferstehung Christi aus den Gräbern hervorkamen. Diese hat er bei der Himmelfahrt mit nach oben genommen. Er hat das Gefängnis gefangen geführt. Denn er übernahm nach seiner Auferstehung die Herrschaft über alle Totenräume und deren Insassen. Dann fragen wir, wohin sonst soll er denn die Befreiten und Gefangenen denn gebracht haben? Oder liegen diese Heiligen völlig bewusstlos in einer verschlossenen Wälder aufbewahrt, oder flattern die in den luftleeren Räumen des Universums herum? Was denkt ihr? Dass in den himmlischen Wohnräumen geschlafen noch Bewusstlosigkeit herrscht, ist ausgeschlossen und undenkbar. In der Gegenwart Gottes und seines Christus hat alles Todeswesen und all das, was in der alten Schöpfung Bestand hatte, aufgehört. Wir sollen doch als Gemeinde des Christusleibes nicht so egoistisch denken, dass die Himmel nur durch uns allein bewohnt werden. Sind wir uns doch einig? Aber ich sage, der Egoismus der Frommen ist der schlimmste, den es auf Erden gibt. Alles, was dem einen Kind Gottes zuteil geworden ist, ist hundertprozentig ein Geschenk seiner Gnade. Wie kann man nur so boshaft sein, wenn andere Geschöpfe erst nach Jahrtausenden, nach Äonen dieses Erleben erfassen? Also solcher Unsinn an biblischer Botschaft ist nicht mehr zu überbieten. Die Wohnstätte Gottes ist so groß und umfassend, sie wird ja dann auch auf die neue Erde gestellt. Die neue Erde wird betroffen sein, dass einmal die ganze Schöpfung darin Platz hat. Zurück zu unserem Text, 2. Korinther 5. Paulus sehnt sich mit dem ganzen Herzen nach oben, nach dem himmlischen Zuhause. Denn, 2. Korinther 5, Vers 1, wir wissen, so viel ist nicht. So viel ist nicht. Aber eines sollten wir doch wissen. Was denn? Was sollten wir wissen, liebe Geschwister? Wir sind hier als sehr alte Leute zusammen beieinander und wissen nicht, wie viele nächstes Jahr hier wieder einfliegen. So. Da sagt der Paulus, wenn das tatsächlich eintrifft, dass unser Zeltwohnung, unser irdisches Haus, die Hütte der gebrechlichen Leibeswohnung zerstört, zerbrochen und aufgelöst wird, wir einen Wohnbau, ein Zuhause von Gott haben, nicht irgendwann einmal bekommen, meinetwegen nach der Entrückung, sondern existenziell in dem Augenblick haben. Gut zuhören. Also, noch einmal. In dem Moment, wo wir von unserem irdischen Leben abscheiden, wir ein Wohnhaus haben, nicht mit Händen gemacht. Ein ewig bleibendes in den Himmeln. Diese Überlegungen haben etwas mit dem Satz zu tun, die durch Jesu Entschlafenen. Und diese sind wiederum nach meiner Überzeugung die gleichen, wenn sie als die Toten in Christo beschrieben werden. Wie sollen wir das verstehen? Ich habe deshalb kaum irgendwo in einer Lektüre etwas davon gelesen. Erst als ich im Durchdenken und Überlegen der Schrift fertig war, bekam ich eine Information von Ströter, der hat vor 100 Jahren schon ein Heft geschrieben, die Toten in Christo stehen zuerst auf. Und da ich fast alle Lektüre von Ströter besitze, war das mir ganz neu, dass ich das total übersehen hatte. Ich weiß auch nicht, was er geschrieben hat. Fliegt er aus, könnt ihr ja mitnehmen. Aber ich war so überrascht, dass er in gleicher Weise überlegte. Tote in Christo stehen zuerst auf. Wenn aber die Glaubenden schon vor der Ankunft Christi bei ihm im Himmel sind, weshalb müssen dann die Toten in Christo auferstehen? Der Apostel Paulus führt nun in 1. Korinther 15, 18 einen wertvollen Gedanken aus, dass nämlich ohne Auferstehung, ohne den siegreichen Triumph über den Tod, die Verwesung und Sterblichkeit der Leiber alles unvollendet bliebe. Der Text in diesem Kapitel: Also sind auch die, welche in Christo entschlafen sind, in ihrer Leiblichkeit dem Verderben und der Verwesung preisgegeben. Sie kommen nicht zurück. Der hier aufgeführte Begriff verloren ist sehr mangelhaft. Und nun beenden wir den Seitenweg und kehren zum eigentlichen Text zurück. Noch einmal. Wir müssen uns die Mühe geben. Wir bleiben sehr lange mal an einem Wort, an einem Satz stehen, weil wir zig Versammlungen hören können und trotzdem nicht begreifen, was der Text uns sagt. Ich habe in den 60 Jahren meiner Verkündigung diese Erfahrung gemacht. Denn dieses sagen wir als ein Wort des Herrn, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben, bis zur Ankunft des Herrn den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden oder sie keineswegs überholen. Also hier werden die bei Christus sind, verglichen mit denen, die noch übrig geblieben sind. Und da haben wir keinen Vorteil gegenüber diesen. Das ist die Aussage. Hier finden wir also zwei Gruppen, die im Herrn Entschlafenen und die übrig gebliebenen. Keiner von beiden hat bei der anschließenden Verwandlung oder Entrückung einen Vorteil. Wenn Christus mit den Entschlafenen herabkommt, geht der Befehlsruf, die Stimme wie eines Erzengels und die Posaune Gottes hinab zu den Toten in Christo. Diese drei hörbaren Signale sind nur für die Toten in Christo wichtig. Und lassen, jetzt kommt die Antwort, die verweslichen Körper zuerst auferstehen. Sie werden nicht lebendig gemacht. Das ist ja schon vorher mit dem Geist und der Seele geschehen, sondern sie stehen auf. Denn das Verwesliche muss anziehen, die Unverweslichkeit, und das Sterbliche, Vergängliche, die Unsterblichkeit. Was heißt das? Liebe Geschwister, immer wieder fragen. Einen Satz dreimal, fünfmal lesen und dann fragen, was habe ich jetzt eigentlich gelesen? Hier wird von der Körperlichkeit, der Stofflichkeit unseres vergänglichen Leibes geredet. Er ist von der Erde und geht wieder zur Erde. Die Substanz unseres irdischen Leibes ist verweslich und löst sich auf. Und nun, liebe Geschwister, kommt das Unfassbare. Die Atome und Moleküle in Staub verwandelten Körpers werden zusammengerufen und mit der Unverweslichkeit und Unsterblichkeit des neugezeugten Menschen nach Geist und Seele vereint. Soll ich den Satz nochmal wiederbringen? Noch einmal. Dass die Atome und Moleküle unseres im Staub verwandten Körpers werden zusammengerufen und mit der Unverweslichkeit und Unsterblichkeit des neugezeugten Menschen, die ja unser Herr mitbringt als Entschlafene, nach Geist und Seele vereint. Dieses Unverwesliche, diese Unsterblichkeit von Geist und Seele bringt Christus vom Himmel herab mit und bindet es mit den auferstandenen Körper zusammen. Erstmal nachdenken, bevor wir reagieren. Bei diesem Geschehen ist die dann erscheinende Leiblichkeit noch kein vollendeter Herrlichkeitsleib. Das geschieht erst bei der Entrückung und Verwandlung nach oben. ihr könnt mich nachher auch korrigieren. Wir ringen gemeinsam, um einer Aussage, die bisher schwer war, zu beantworten, was geschrieben stand. Nicht zu profaner, sondern genauso, wie wir es lesen.
Wo stand das in einem Nu?
Noch etwas Zeit. 5 Minuten.
In einem Nu.
Noch etwas Zeit.
Noch.
5 Minuten.
Noch ein bisschen Geduld.
Also, dieses geschieht erst bei der Entrückung und Verwandlung nach oben. Demnach wäre es denkbar, dass dieser Vorgang bei den Toten in Christo eine Leiblichkeit sich zeigt, die auch von uns, den übrig gebliebenen, wahrgenommen und gesehen werden könnte. Ich bin sehr vorsichtig. Denn als unser Herr aus den Toten auferstand, blieb er in einem Zwischenleib, ein Auferstehungsleib, noch 40 Tage hier auf Erden. Er zeigte sich nicht der breiten Öffentlichkeit, aber nur seinen Jüngern und Nächsten, die bekamen ihn zu sehen und konnten sogar mit ihm reden und ihn betasten und mit ihm essen. Wissen wir da, sonst ist Neues. Auch die Heiligen des Alten Testamentes wurden ja nach ihrer Auferstehung in der Stadt gesehen. Das waren doch keine auferstandenen Geister. Das wäre ja dann, sollte es wirklich so ablaufen, ein unüberhörbares Signal unserer baldigen Hinwegraffung nach oben. Und wir würden Zeugen einer vorher geschehenen Auferstehung von Gliedern des Christusleibes werden. Übrigens, das wäre für mich das einzige, aber wirklich das einzige Zeichen, was vor der Entrückung der Gemeinde wahrgenommen werden könnte. Nichts anderes. Wir werden in den nächsten Stunden noch einmal drauf kommen. Von wegen Endzeit. Es ist ein Kunderbund, das muss doch bald passieren, dass der Herr wiederkommt. Wir kennen ja den Mahnruf, der Herr könnte sogar heute nachkommen. Bist du da? Wäre das möglich? Mit Sicherheit kommt er nicht heute Nacht. Vielleicht seid ihr erschrocken, wenn ich das sage. Manche werden ganz unruhig und sind bei dieser Aussage verwirrt. Weshalb komme ich zu dieser Aussage? Wollt ihr es wissen? Zuerst die Toten in Christo. Danach wir, die wir übrig bleiben. Wir werden dieses gewaltige Geschehen registrieren. Was da Gott zuerst in dem Leib Christi geschehen lässt oder dort hineingreift. Wir werden vorher davon informiert. Bevor die Entrückung geschehen kann, muss zuerst die Toten in Christo der Ausdruck eine Erfüllung haben. Jedenfalls lässt das zuerst die Toten in Christo und das danach wir, die übrig gebliebenen, solche Überlegungen zu. Wie gesagt, ob es 40 Tage sind oder ein kürzer Zeitraum gedacht werden muss, wird von der Schrift nicht beantwortet. Judah, jetzt kommt's. Eines steht aber fest, sehr klar. Die Verwandlung und Entrückung der beiden, die aus dem Grabe und die noch Lebenden, wird in einem Nu, in einem Augenblick, in einem Zwinkern der Augen, in et atomo geschehen und abgeschlossen werden. Der Text, siehe, ich sage euch ein Geheimnis, das gibt's auf keinem anderen Blatt der Bibel. Auch nicht in den Evangelien, auch nicht in den Briefen der Beschneidung, auch wenn Johannes von dem Kommen schreibt unter Petrus, dann haben sie immer die sichtbare Wiederkunft ihres König und Messias vor Augen. Ja. Niemals aber die Hinaufverwandlung der Glieder. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis, und Paulus war der Einzige, der das zu veröffentlichen hatte. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune, denn es wird posaunen und er oder es und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich. Und wir werden zusammen verwandelt und entrückt. Das ist eine solche gewaltige Siegesbotschaft über den Tod und alle Mächte der Finsternis. Tod, wo ist dein Sieg? Auch die ganze Auflösung in Stofflichkeit, Vergänglichkeit hinein. Auch das ruft der Herr wieder zurück. Lässt es auferstehen und bindet es hinein in das unauflösliche Gottesleben. Paulus ruft damit in das Weltall hinein. Keiner erhebt sich und meldet sich. Und bei uns fängt Gott an. Warum fängt er eigentlich bei uns an? Ist nicht zu beantworten. Und hört nie wieder auf. Bis auch der Letzte und das Letzte lebendig gemacht und verklärt ihn anbeten wird. Bis alles seinen Platz zunächst unter dem Christushaupt gefunden hat. Und der Sohn dann zuletzt, das ist das Allerletzte, das verklärte All dem Vater zurückbringt, damit er alles in allen sei. Ich lese den Vers noch einmal und dann sind wir am Ende. Danach, wenn das mit den Toten in Christus passiert ist, Johann danach, werden wir, die noch am Leben sind, zusammen mit ihnen, den vorher Auferstandenen, fortgerissen werden. Zu einer Begegnung mit dem Herrn in der Luft. Und dann werden wir für immer bei, oder besser, sinn, unteilbar mit dem Herrn zusammen sein. Versteht ihr deshalb, wenn ich einer 100-jährigen Schwester, der einige können sie ja, die Hilde aus Mönchengladbach, ich ihr gesagt habe, Hilde, menschlicherweise wirst du früher von dieser Erde gehen, aber wenn es dann soweit ist, dann vergiss mich nicht, mir das zu sagen. Das werde ich tun. Liebe Geschwister, wir beten miteinander. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für den unbeschreiblichen Reichtum deines Wortes, den du uns in der Gemeinschaft deiner Heiligen zugeteilt hast. Auch danken wir dir, dass du uns Fragen beantwortest, um dein Wort besser verstehen zu können. Bewahre und befruchte das hier verkündigte Zeugnis. Und wir danken dir für dieses wertvolle Evangelium und für die erfüllten Tage hier in Neudorf. Wir danken dir, dass du uns darin auch festmachst. Und wir ringen darum, dass all deine Heiligen zu erfassen und zu erkennen vermögen, was die Tiefe, die Höhe, die Weite und die Breite deiner Rettung angeht. Alles wird daran eingehüllt und betroffen sein. Von Herzen danken wir dir als Erstlinge für die Gabe des Geistes und das Geschenk deines göttlichen Lebens. Du hast es versiegelt bis auf deinen Tag. Wir freuen uns unendlich, wenn alles, auch das Letzte, auch die Leiblichkeit, völlig eingetaucht sein wird in den Glanz deines verherrlichten Christus. Du bist treu und tust dein Werk in großer Gewissheit. Geh mit uns nach Hause und in die Nacht hinein und lass uns in der Kraft deines Wortes und in der Tiefe deines deiner Bewahrung und deines Gottesfriedens auch diese Nacht erfahren. Amen. Amen.